Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Tagesgespräch, das kontroverse Hörerforum am Mittag. Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr. Mit Stefanie Heinzeller.
Herzlich willkommen zum Tagesgespräch am Freitag, in dem wir heute in den Norden blicken, auf die Insel Wangerooge. Vor einer Woche sind dort zwei Pottwale gestrandet. Insgesamt sind bereits 12 tote Pottwale an der Nordseeküste gefunden worden. Und die Bilder der über 12 Meter langen und 30 Tonnen schweren Jungwale berühren uns. Und man muss unweigerlich an den Ausspruch des Greenpeace-Mitbegründers Bob Hunter denken, der gesagt hat: Wer einmal wie ich einem Wal ins Auge geschaut hat, weiß, wie viel mehr sich der Mensch wieder eins mit der Natur fühlen sollte. Warum der Anblick der Meeresgiganten eine so große Auswirkung auf uns hat, darüber reden wir heute im Tagesgespräch. Und so klingen sie, die Giganten der Meere, über die wir heute im Tagesgespräch reden. Warum sind Wale so faszinierend? Diese Frage geht heute an Sie und wir freuen uns, wenn Sie anrufen. Gebührenfrei wie immer unter 0800 94 95 95 5. 0800 94 95 95 5. Schreiben können Sie uns natürlich auch wie immer unter bayern2.de und unter dieser Adresse finden Sie auch Bildergalerien und Hintergrundinformationen zu den Walen. Unabhängig davon, ob Sie in der Natur schon einmal Wale beobachten konnten oder nicht, was bedeuten sie Ihnen? Wie erklären Sie sich, dass sie uns so faszinieren? Und welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie solche Aufnahmen von Walen hören wie gerade eben oder wenn Sie sich durch unsere Bildergalerie klicken? Zu Gast bei uns ist heute Katharina Heyer, die vor 18 Jahren die Walstiftung Firm gegründet hat. Aber bevor wir mit ihr reden, sind wir jetzt mit dem Bürgermeister von Wangerooge verbunden, mit Dirk Lindner. Hallo Herr Lindner, grüß Gott.
Moin.
Herr Lindner, vor einer Woche sind die Wale bei Ihnen gestrandet. Wer hat denn eigentlich den ersten toten Wal entdeckt bei Ihnen am Meer?
Also es sind parallel zwei Meldungen gelaufen. Zum einen war ein Gäste-Ehepaar draußen, die dann über den Polizeinotruf uns informiert hat. Und zum anderen war ein Mitarbeiter vom Mellomrad, das ist eine Naturschutzorganisation hier im regionalen Bereich, gleichzeitig auch angefunden. Also seine Alarmkette in Bewegung gesetzt.
Und dann sind Sie sofort zum Strand geeilt?
Wir sind dann sofort mit allen Leuten, die wir hatten, sofort zum Strand gefahren, mit der Leitung vom Nationalparkhaus, mit Mitarbeitern vom Mellomrad, mit der Feuerwehr und erstmal alle rausgefahren.
Mhm. Bei allem Aktionismus, den sowas natürlich für Sie jetzt als Bürgermeister bedeutet, wie persönlich berührt Sie? Das ist ja nochmal was anderes, ob man den toten Wal auf einem Bild sieht oder ob man tatsächlich vor diesem Giganten steht.
Als wir draußen vor den Walen standen, das war so eine surreale Situation. Auf der einen Seite ist man wahnsinnig beeindruckt von solchen Tieren, die man tatsächlich, wie den meisten Menschen, auch nur aus Fernsehbildern kennt. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich dieses traurige Gefühl, dass sie tatsächlich gestorben sind.
Man hat ja noch keine wirkliche Erklärung dafür gefunden. Viele sagen, die haben sich vermutlich einfach verirrt. Insgesamt sind ja 12 Wale an der Nordseeküste bis jetzt gestrandet. Zu erklären, weil die immer in Gruppen auch unterwegs sind, diese Jungbullen. Was passiert denn jetzt mit den Walen, die bei Ihnen auf der Insel Wangerooge gestrandet sind, Herr Lindner?
Stand heute ist jetzt vor 10 Minuten, hatte ich die letzte Meldung nun, ist ganz aktuell, dass ein oder beide Wale mittlerweile von der Insel runter sind. Der Runterschleppversuch hat also wunderbar geklappt. Ein Tier ist jetzt schon nicht mehr zu sehen vom Ostende aus, der andere ist.
Also die werden ins Meer gezogen, gell?
Die werden jetzt ein bisschen ins Meer gezogen und sollen nach Wilhelmshaven gezogen werden zum Jadeweserport.
Was passiert dann dort?
Dort werden die Tiere tatsächlich, so makaber sich es auch anhört, entsorgt. Sie werden also entfleischt. Ein Tier lag uns ja sehr am Herzen, dass wir ein Tier möglichst als Skelett wieder auf die Insel bekommen. Und auch das wird morgen früh dann vorbereitet.
Fahren Sie da hin und überwachen das persönlich?
Ich werde morgen früh persönlich im Jadeweserport stehen und schauen, was aus meinem Jungen wird.
Herr Lindner, irgendwie eine zweifelhafte Attraktion für Wangerooge oder wie empfinden Sie das?
Es ist eine zweifelhafte Attraktion. Also wir haben es am letzten Wochenende wirklich verstärkt beobachtet, dass wirklich Pilgerströme auf der Insel unterwegs waren, also nicht nur Insulaner und Inselbewohner, sondern auch sehr viele Gäste auf die Insel gekommen sind und dann Richtung Ostspitze gewandert sind, um sich das wirklich mal anzuschauen.
Und dieses Skelett, was werden Sie mit dem machen?
Also mein Wunsch war, der ist ja letzten Samstag entstanden, dass ich gerne ein Skelett hier bei uns auf der Insel im Nationalparkhaus oder vor dem Nationalparkhaus ausstellen möchte. Es klappt auch und auf der Insel, wir haben dieses Nationalparkhaus und sehr viele Jugend- und Kinderheime auf der Insel. Also wirklich Tausende von Kindern auch übers Jahr verteilt das Nationalparkhaus sehen. Und ich verspreche mir wirklich davon, dass zum einen die Kinder und Jugendlichen ein Gefühl haben, wirklich was für Giganten das sind und auch ein Gefühl haben oder auch sensibilisiert werden für die Natur. Das verspreche ich mir davon.
Dass auch die Giganten unseren Schutz brauchen, das ist ja wahrscheinlich auch das, was uns alle mit berührt, wenn wir diese toten Meeresgiganten am Ufer liegen sehen, weil eigentlich sie uns ja an Größe zumindest bei weitem übertreffen. Herr Lindner, vielen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten im Tagesgespräch.
Gerne.
Dankeschön und auf Wiederhören.
Tschüss, nach Bayern.
Der Bürgermeister von Wangerooge war bei uns hier im Tagesgespräch, hat den Anfang gemacht. Und jetzt schalten wir nach Bern zu unserem Gast Katharina Heyer, Wahlschützerin und Gründerin der Wahlstiftung Firm. Hallo, Frau Heyer.
Guten Tag.
Frau Heyer, bevor Sie uns erzählen, was Ihre Stiftung macht, berichte ich Ihnen kurz, was wir für einen Kommentar schon bekommen haben von Herrn Linke, der schreibt, Wale sind sehr faszinierende Tiere und ich möchte so gerne mal einen berühren. Danach würde ich vor Freude sicher weinen. Haben Sie schon das Glück gehabt, Wale berühren zu können, Frau Heyer?
Ich habe tatsächlich das Glück gehabt. Es war auch eine traurige Situation. Allerdings ist der Wal dann nicht gestorben. Es war in meinen ersten, ich lebe ja in Tarifa im Süden von Spanien, denn in der Straße von Gibraltar haben wir dort ja viele Wale und Delfine, die wir mittels Whale Watching, auch mittels Forschung täglich befahren, beobachten. Also es kann jedermann bei uns auch zu Besuch kommen und die Tiere sehen. Und dort hatten wir in den ersten 14 Tagen, als ich vor 18 Jahren begonnen habe, hatten wir folgendes Ereignis. Wir sind an den Strand gerufen worden und da lag ein junger Grindwal. Der war aber nur etwa 2 Meter lang, also nicht jetzt so groß wie die Gestrandeten. Und der ist aber von der Mutter weggetrieben worden in einem sehr starken Wind und ist in der kleinen Bucht gelandet, eigentlich im Hafen, also dort, wo der Hafen reinging. Und dann konnten wir diesen kleinen Grindwal, ein Veterinär hat geholfen, einige Volontäre haben geholfen, konnten wir in unserem Boot, was wir damals hatten, ein ganz kleines, ein Zodiac, konnten wir den reinlegen und wir sind mit dem dann in die Straße von Gibraltar zurückgefahren, hinausgefahren. Und der Biologe, den ich bei mir hatte, unser Meeresbiologe damals, der hat mir gesagt, der Junge wird halt noch gesäugt von seiner Mutter und der muss schnellstens wieder zu seiner Mutter gelangen. Sonst würde er verhungern, er würde noch keine Nahrung fremd irgendwie aufnehmen. Dann haben wir ihn in unser kleines Schlauchboot gelegt, sind rausgefahren und in dieser Zeit musste er nass gehalten werden, denn er wäre ja sonst vertrocknet. Und so durfte ich dann, ob ich wollte oder nicht, diesen kleinen Grindwal, also 2 Meter ist auch nicht so klein. Also,
größer als Sie vermutlich.
Ja, er ist wirklich größer als ich. Der lag da in diesem Boot und er hat eine Beruhigungsspritze bekommen, er hat aber nicht geschlafen. Und dann durfte ich ihn so wie mit einer Bodylotion vorne am Kopf einreiben, dann hinten dann die Brustflosse, dann die Rückenflosse, dann hinten ganz die Schwanzflosse und wenn ich hinten war, dann war er schon wieder vorne trocken und so durfte ich ihn, währenddem wir rausfuhren und Grindwale gesucht haben, wir haben ja dann seine Familie gesucht, durfte ich ihn eigentlich nass halten. Und ich muss sagen, ich habe mich natürlich völlig über ihn gelehnt und ich habe dann, die Freilassung ist dann tatsächlich geglückt, 3 erwachsene Grindwale sind plötzlich auf uns zugeschwommen. Also ich muss so sagen, es war sehr neblig. Wir haben keine Grindwale gefunden. Wir haben 1,5 Stunden lang gesucht und plötzlich tauchten 3 Grindwale auf. Aus dem Nichts kamen an unser Boot und da wussten wir, dass wir ihn auch da jetzt reinbringen konnten ins Wasser. Und die haben ihn dann übernommen und bestimmt auch zu seiner Mutter zurückgebracht.
Also Sie wissen gar nicht, ob die Mutter dabei war?
Die war bei diesen dreien war nicht sie nicht dabei. Aber die nächsten Tage kam dann die Mutter. Ich habe diesen kleinen Grindwal dann wieder gekannt. Denn ich hatte den Biologen gefragt, respektive den Veterinär, ist es ein Männchen oder ein Weibchen? Ich wollte ihm einen Namen geben. Und dann ist er mit der Hand so unter den Grindwal gegangen und hat dort gefühlt und hat dann gesagt, es ist ein Junge. Und ich habe ihn dann Isidro getauft. Und Isidro konnten wir tatsächlich dann ins Meer zurückheben und dort wurde er aufgenommen. Und Tage danach kam die Mutter mit Isidro ans Boot. Er hatte so eine Kerbe und ich habe ihn sehr gut gekannt an seiner Rückenflosse. Also eine geglückte Grindwaldstrandung und in diesem Moment durfte ich einen berühren.
Was sonst, ist das für ein Gefühl, ganz kurz noch?
Ich muss Ihnen sagen, ich habe 3 Tage lang wie nach Lebertran oder nach Fisch gestunken. Ich habe das fast nicht mehr weggebracht. Aber ich denke eben auch, dass er nach Mensch gerochen hat. Und ich denke auch, dass er deshalb uns kennt, dass er unser Boot kennt.
Das stellt natürlich auch die Frage nach der Intelligenz dieser Tiere. Damit gehen wir gleich zu Bernhard Schletter in Berlin, dessen Thema das ist. Hallo Herr Schletter, grüß Gott.
Ja, grüß Gott in die Runde.
Jetzt haben Sie wahrscheinlich fasziniert zugehört.
Ja, ich bin war im Moment abgelenkt, nicht, aber ich habe es also jetzt nicht genau verfolgt. Also die Rettung von Walen scheint sich zu drehen und die Wale oder auch manchmal oder Delfine, die verhalten sich ja manchmal ganz blöd. Warum schwimmen die immer in flache Gewässer rein oder an den Strand? Nicht, die können dort nicht leben. Warum schwimmen die immer dorthin? Die müssen doch merken, so intelligent sein, dass sie eben so Flachwasserbereiche vermeiden. Nicht? Und man schreibt denen ja den Walen oder auch den Delfinen also eine sehr hohe Intelligenz zu, die also auch mit dem Menschen vergleichbar ist. Und da frage ich mich mehr, im Meer, im Wasser da zu leben, in so einer eintönigen Umgebung, brauchen sie das doch gar nicht.
Ja, also das ist natürlich jetzt die Frage, eine doppelte Frage. Einerseits, Frau Heyer, die Frage nach der Intelligenz dieser Tiere, wenn man das hört, was Sie gerade erzählt haben, wie die Wale dann auch dieses gestrandete Walbaby wieder gefunden haben und wie die Mutter dann ans Boot gekommen ist, hat man ja fast den Eindruck, um sich zu bedanken, dass sie dieses Walbaby gerettet haben, dass auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite so etwas, was wir jetzt an der Nordsee leider beobachten müssen, dass riesige Pottwale dort stranden. Was Herrn Schletter zu der Frage bringt, merken die das nicht, dass sie sich verschwimmen sozusagen? Was ist Ihre Antwort drauf, Frau Heyer?
Also ich denke halt, wenn die Wale stranden und in dieser Anzahl, dass da unter Wasser irgendeine Detonation stattgefunden hat, sehr oft kommt das von Militärversuchen, von Militärmanövern und dass dann eben sie Hirnblutungen haben und dann funktionieren sie nicht mehr, sie können sich nicht mehr gleich orientieren und das ist eigentlich die häufigste Erklärung bei Walstrandungen. Ich hoffe, dass das in diesem Fall jetzt bei diesen 12 gestrandeten, toten Pottwalen auch geschieht, dass man da versucht herauszufinden, was ist der Grund. Deshalb sind ja solche Militäreingriffe unter Wasser, die wir am Land überhaupt nicht mitbekommen, aber die sind wirklich höchst gefährlich für die Wale.
Was würden Sie allgemein zur Intelligenz dieser Tiere sagen, Frau Heyer?
Also für mich sind es auch weitaus intelligentere als wir Menschen. Ich kenne auch einen Hirnforscher, einen Delfin-Hirnforscher. Er hat mir seine Doktorarbeit gebracht. Und wenn ich da diese Bilder sehe, dann sind die ganzen Kurven, und wie sagt man beim Hirn, bei den Delfinen, sind es doppelt so viele wie beim Menschen. Also ich habe auch viele Beispiele, wo ich denke, es sind einfach sehr, sehr tiefgründige Wesen von ganz hoher Intelligenz. Und wenn mal ein Wal über Wasser kommt und sie anguckt, dann schaut sie ein Auge an. Ich kann das gar nicht beschreiben, das berührt so tief. Da ist sowas von, auch von Liebe drin. Also das sind für mich schon auch hoch, hoch intelligente Wesen.
Das ist ja auch das, was der Greenpeace-Mitbegründer Bob Hunter gesagt hat, den ich eingangs zitiert habe. Wir diskutieren heute die Giganten der Meere. Warum sind Wale so faszinierend? Sie können weiter mit Katharina Heyer, Walschützerin und Gründer der Walstiftung Firm, diskutieren hier im Tagesgespräch, wenn Sie anrufen, gebührenfrei unter 0800 94 95 95 5, sowie Britta Meyer in Bechhofen. Hallo Frau Meyer, grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Grüß Gott.
Ich habe folgende Frage, und zwar habe ich neulich gehört, also neulich, das war gestern oder vorgestern, ist ja noch nicht so lange, dass die Wale da sind, dass die sich eben vermutlich verschwommen haben und dass die Anzahl ein Zeichen dafür ist, dass die Walbestände sich generell erholen. Also sonst können das gar nicht so viele Tiere sein und was weiß ich, da wüsste ich gerne, inwiefern das ja sein kann.
Mhm. Frau Heyer, ist das also die gute Nachricht hinter der traurigen Nachricht?
Ja, ich denke schon. Also ich denke schon, dass sie sich am Erholen sind. Natürlich noch lange nicht dort, wo sie mal waren, bevor sie so bejagt worden sind. Aber ich höre von verschiedenen Seiten, von Wissenschaftlerseite, höre ich, dass sie sich langsam am Erholen sind.
Mhm. Frau Meyer, haben Sie schon mal Whale-Watching irgendwo gemacht? Hatten Sie die Gelegenheit?
Nee, leider nicht. Also ich habe mal Delfine gesehen, glaube ich sogar zweimal. Ich war mal in Australien, da habe ich mal welche gesehen, dachte erst, es sind Haie, bin jetzt schnell aus dem Wasser, aber es waren Delfine. Und dann nochmal auf einer Überfahrt bei Finnland irgendwie, habe ich auch mal welche, die schwammen so neben der Fähre her. War auch ganz schön. Aber ich habe nur vorhin, wie die Sendung losging, dann haben sie so ein bisschen Walgesänge eingespielt. Und es war sehr lustig. Ich habe hier zwei Hunde, die hier gerade so rumliegen und schlafen. Und die sind wie von der Tarantel gestochen.
Ehrlich?
Zum Radio und haben die Ohren gespitzt. Es war sehr lustig. Ich habe gedacht, ach, die hören ja jetzt zu. Die verstehen vielleicht, was die Wale uns gerade singen, sagen.
Frau Heyer, verstehen Sie, was die Wale uns singen?
Nein, leider verstehe ich das nicht, aber es gibt tatsächlich schon Menschen, also Tierkommunikatorinnen, die das ein bisschen verstehen. Und die Gesänge, das war jetzt nicht von Pottwalen, was sie da gespielt haben. Ich denke, das waren von Buckelwalen. Diese Gesänge sind ja wunderschön. Ich verstehe sie leider auch nicht.
Vielleicht muss man sie einfach auch nur auf sich wirken lassen. Vielleicht muss man gar nicht alles verstehen.
Ja, man muss das nicht immer alles verstehen.
Frau Meyer, dann hoffen wir, dass Ihre Hunde nicht völlig aus dem Häuschen sind heute.
Ja, ich werde Ihnen mal eine Kassette besorgen.
Ja, okay. Gute Idee. Frau Meyer, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, bitte.
Auf Wiederhören. Wiederhören. Georg Fieger in Eichstätt ist am Telefon. Hallo, Herr Fieger.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin krank, meine Sprache entschuldigen. Aber ich bin auch fasziniert von dem Thema Wale. Und zwar bin ich Sonderschullehrer und Künstler und habe zurzeit eine Ausstellung laufen in Thalmessing. Und die heißt Jona. Auftauchen, abtauchen, Jona. Und da spielt der Wal als Medium Gottes eine große Rolle. Der diesen Jona, der seinen Platz im Leben nicht finden will oder kann, wieder nach 3 Tagen wieder an den Platz zurückwirft, an das Land zurückwirft. Und wenn jetzt die Wale dort so traurig stranden, dann macht mich das schon sehr, sehr, sehr nachdenklich.
Wenn man den Grund kennt, im Moment ist man sich ja noch nicht so ganz sicher, ändert es ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass da 12 solche riesigen Wale am Ufer verenden und teilweise ja, glaube ich, auch einen furchtbaren Todeskampf erleiden, wenn die da ans Ufer gespült werden und nicht mehr zurückfinden ins Wasser. Wie setzen Sie das künstlerisch um?
Bei mir ist der Wal eben der ruhende, ein Teil von Gott, der eben wartet, der diesen Menschen in seiner Not, in seinen suizidalen Ängsten aufzufangen vermag. Das sind große, weiße Bilder, die immer durchbrochen werden durch rote, kräftige Punkte. Das sind so Wärmepunkte, die dieses Eis, dieses Polarmeer, die Kälte zwischen den Menschen durchbrechen kann. Und der Wal ist dieses Medium zwischen den Welten.
Also anschauen kann man sich das in Thalmessing, im Kunstbunker?
Ja, genau.
Wie lange geht die Ausstellung noch für alle, die da gerne hinwollen?
Die geht noch bis Januar und ist anschließend in Eichstätt zu sehen.
Herr Fieger, Sie haben gesagt, Sie sind auch Sonderschullehrer.
Ja.
Es gibt ja auch viele Menschen, die Begegnungen mit Delfinen auch als Therapie nutzen. Haben Sie mit sowas auch Erfahrung?
Ja, das sind wir zu weit weg von mir, leider.
Ja, aber, ist das Problem bei uns in Bayern.
Ja, aber natürlich gibt es bei uns ja diese mit ganz viel Arbeiten mit Pferden bei uns. Weiter verbreitet.
Frau Heyer, erleben Sie das bei sich, bei Ihnen, bei Ihrer Wahlstiftung Firm, dass Sie auch Menschen haben, die mit einem therapeutischen Gedanken zu Ihnen kommen?
Ja, auf alle Fälle. Also wir gehen aber nicht ins Wasser, ich möchte das betonen, und wir machen nicht Delfintherapie, wo sie in einem kleinen Becken die Tiere gefangen halten und dann Therapie machen. Also das würde ich absolut nicht befürworten. Das ist immer auf Kosten des Tieres. Aber wir haben oft, vor allem in der Schweiz, haben wir die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe. Ihr habt in Deutschland das auch. Die behinderten Kinder mit irgendeiner Behinderung einen Wunsch erfüllen. Und solche Familien kommen dann zu uns nach Tarifa, fahren mit den Tieren hinaus, also mit unserem Boot hinaus, und sie haben die Begegnung mit den Walendelfinen. Mhm. Und da habe ich schon ganz schöne Geschichten erlebt, denn oft ist es ja auch vom Boot aus, kann man das fast Therapie nennen. Denn ich habe so oft schon erlebt, wie die ganze Familie sich nachher untereinander anders verhält. Und auch das hilft ja oft dem behinderten Kind.
Wie erklären Sie sich das, Frau Heyer? Das klingt ja schon fast wie ein kleines Wunder.
Ja, die Menschen öffnen ihr Herz, wenn sie den Walen und Delfinen begegnen. Weil das ist die Freiheit da draußen. Die Tiere zeigen uns das. Gerade die Delfine, wie die da springen oder ans Boot kommen, hochgucken. Und der Mensch im Boot öffnet sein Herz und plötzlich ist nichts mehr blockiert. Mhm. Und dann können sie oft untereinander, können sie sich anders auch begegnen, als sie vielleicht vorher noch untereinander sich begegnet sind. Und das ja wiederum hilft dann auch dem Kind, das eine Behinderung hatte. Mhm. Ich habe da schon sehr schöne Beispiele erlebt, wirklich.
Mhm. Monika Reichert in Freyung kann das wahrscheinlich bestätigen. Hallo Frau Reichert.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Reichert. Also Wale, das ist für mich... Ich kenne sie nur aus dem Fernsehen. Mhm. Gott sei Dank gibt es ja in den dritten Programmen immer gute Filme. Die strahlen für mich eine Ruhe aus. Man wird ganz gelassen dabei. Die stehen für mich auch so für Frieden. Die faszinieren mich dadurch. Und was die Frau Heyer sagte, also wie gesagt, ich kenne es nur vom Fernsehen her, wenn die einen anschauen mit dem einen Auge, ich kann das voll nachvollziehen. Das ist ganz was Tolles. Mhm. Und ich werde ganz ruhig, wenn ich so einen Film sehe. Mhm.
Frau Reichert, haben Sie schon mal den Wunsch gehabt, da auch mal tatsächlich mit einem Boot rauszufahren und Wale zu beobachten? So eine direkte Begegnung zu haben?
Da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht drüber, weil das ja für mich weit weg ist in dem Sinn. Aber wie gesagt, in den Filmen, und es gibt ja wirklich gute Dokumentationen drüber, das ist faszinierend. Und wie gesagt, die beruhigen, die bringen einen selber total runter, also mich.
Mhm. Frau Heyer, das können Sie alles, denke ich, bestätigen, wenn man sich das ansieht, wie die so ganz ruhig durchs Wasser pflügen und sich dann verabschieden, da kommt nochmal die Schwanzflosse hoch. Das ist schon ein toller Anblick. Etwas, was Sie immer wieder neu fasziniert, ich meine, Sie haben jetzt seit 18 Jahren auch Ihre Walstiftung und sind draußen auf dem Meer.
Ja, also ich kann das schon bestätigen. Es wird gerade wenn wir Pottwal sichten, wir haben ja auch mehr im Frühling, haben wir auch Pottwalsichtungen.
Und also in der Straße von Gibraltar sollten wir nochmal wiederholen für alle, die sich später eingeschaltet haben, damit die wissen, wo sie ihre Wale sehen, Frau Heyer.
Genau, in der Straße von Gibraltar, wo wir 2-Stunden-Fahrten machen. Ich meine, Gibraltar ist ja auch von Deutschland ein 2-Stunden-Flug. Das ist jetzt nicht Hawaii oder noch um die halbe Welt fliegen. Also das liegt für viele, wenn man es überhaupt mal weiß, dass es da unten Wale hat, liegt das ja noch eher mal drin. Wir haben oft auch Familien mit Kindern. Aber eben, wenn so ein Pottwal am Abtauchen ist, dann liegt er ja zuerst auf der Oberfläche, fast so nur wie ein Stück Holz, weil er hat sich unten in der Tiefe, unten ernährt von Riesenkalamaren. Er kommt hoch, ruht sich dann an der Oberfläche aus, und wenn er sich dann zusammenzieht, so einen Buckel macht und dann senkrecht abtaucht, geschieht das ja fast im Zeitlupentempo. Und die Leute, die halten den Atem an, natürlich knipsen sie auch Fotos. Und wenn er dann unten ist, ist es manchmal eine ganz bedächtige Stille, und dann kommt aber der Jubel, so wie eine Erlösung, dann einen Pottwal gesehen zu haben. Das ist auch immer schön zu erleben.
Mhm, weil Sie gerade Hawaii angesprochen haben, da kann man natürlich auch Wale beobachten. Marissa Hecht in Pfaffing hat das schon getan. Hallo Frau Hecht, grüß Gott.
Hallo, grüß Sie.
Grüß Gott.
Ja, ich reise nicht den Walen nach, aber wenn es sich irgendwo ergibt, dass man Wale sehen kann, dann nehme ich das wahr. Also ich war einige Male auf Hawaii. und ein- oder zweimal, hören Sie mich?
Ja, wir hören Ihnen zu.
Wir hören Sie gut, ja.
Male war es halt auch die richtige Reisezeit und dann konnten wir also wirklich rausfahren und sie beobachten und das ist wirklich faszinierend. Und wir sind öfters mal in Südafrika und wenn sich das zeitlich trifft, das ist halt meistens von August bis Dezember, da sind die Wale auch da. Und man kann bei Hermanus wirklich vom Strand aus, also das ist ein bisschen erhoben, also Steilküste, kann man direkt ins Wasser gucken und man kann sie wirklich bei der Paarung beobachten. Und das ist halt einfach beeindruckend, weil das halt einfach eine Gemeinschaftsarbeit oder Tätigkeit ist. Und man sieht die auch springen. Und wenn man sieht, wie ein Wal da so hoch springt mit dieser Größe, das ist halt wahnsinnig beeindruckend.
Mhm. Weil man sich einfach gar nicht vorstellen kann, wie so ein Riesenkoloss überhaupt auch diese ja eigentlich athletische Leistung vollbringt.
Ja, so ist es. Und wir hatten auch die Möglichkeit vor einigen Jahren in Australien mit den Walhaien, wobei im Vorgespräch ich gefragt worden, ist ein Walhai ein Wal oder ein Hai? Also ich weiß es nicht, aber ich hatte Gelegenheit mit ihnen zu schnorcheln. Und es ist halt einfach, wenn er auf einen zugeschwommen kommt, diese Größe und das Maul ist einfach auf, weil er Plankton braucht. Das ist halt, da bleibt einem die Luft weg. Also das ist halt einfach ein Wahnsinn.
Haben Sie da nicht auch Angst gehabt?
Nein. Das vergisst man vielleicht, also bevor ich ins Wasser gesprungen bin, vielleicht, weil ich bin keine Taucherin, sondern nur so Schnorchlerin, ja, einfach so. Ja, so gelegentlich. Und wenn es heißt, ins Wasser springen und da ist dann der Walhai da und dann denkt man sich, was kommt auf einen zu? Aber man ist im Wasser und man sieht dieses Tier auf einem zukommen und dann vergisst man alles. Das ist halt einfach, ja, die Tiere sind einfach ein Wahnsinn.
Man hört es Ihnen jetzt noch an, die Begeisterung, Frau Hecht. Frau Heyer, Sie können das aufklären. Ist ein Walhai ein Wal oder ein Hai?
Ein Wal ist ein Wal, also ein Fisch. Mhm. Er hat die Schwanzflosse senkrecht. Mhm. Er bewegt sich also wie ein Fisch nach vorwärts. Er filtriert aber eben seine Nahrung. Das ist, warum der wahrscheinlich Hai heißt. Mhm. Aber es ist schon beeindruckend, so einem Tier beim Tauchen zu begegnen. Das habe ich selber ja auch schon erlebt. Mhm. Mir ist vorhin noch etwas in den Sinn gekommen, als Sie von Paarung gesprochen haben, die Sie vom Land aus beobachten. Wir haben mal eine Pottwalpaarung vom Boot aus beobachtet. Und zwar ist es ja interessant, wenn zwei Pottwale paaren, dann haben die ja keinen festen Untergrund. Da ist meistens dann ein Dritter dabei, der eben hilft, dass diese Paarung auch gelingt. Und wenn Pottwale paaren, dann schlagen die natürlich um sich. Das ist großartig. Und als wir das beobachtet haben, sind wir natürlich stehen geblieben. Und wir waren aber nicht die einzigen Neugierigen. Es sind 80 Grindwale von überall her sind gekommen.
Was ist das, die Piepshow für die Wale?
Es war absolut wie eine Piepshow. Und es sind noch 50 große Tümmel gekommen. Ich kann Ihnen sagen, wir sind eine Stunde lang haben wir das beobachtet, wie diese Pottwale sich paarten, wie Grindwale kamen, rundum schwammen, wie Tümmler kamen. Und weil unser Boot ja dann einfach still lag, hat die Strömung die ganzen Tiere uns immer näher zum Boot gebracht. Und ich kann da verraten, wir haben auf YouTube, wenn Sie da zu Firm gehen.
Mhm. Also da schreibt man F-I-R-2-M, gell?
Firm, jawohl, mit 2M. Und da müssen Sie schon ein bisschen runterscrollen. Der Film ist vor 3-4 Jahren aufgenommen worden. Pottwalpaarung. Es ist wirklich ein großartiger Film. Er dauert etwa 5-6 Minuten. Und es ist zuerst ein Geflotsche. Und dann aber beruhigen Sie sich. Nach gelungener Paarung sind Sie dann müde. Da sieht man, die Pottwale werden ruhiger. Aber die ganzen Pieper, also die ganzen rundum, die zugeguckt haben, die Grindwale und die Delfine, die sind dann alle rund ums Boot.
Also die fühlen sich dann aber nicht animiert, Frau Heyer, dass die Party gleich weitergeht.
Also ich habe natürlich auch schon Grindwalpaarungen gesehen. Dort helfen dann auch 2, 3. Deshalb weiß ich ja eigentlich eben, dass die Paarungen nicht alleine nur 2 Tiere stattfinden, sondern dass es immer welche hat, die eben helfen müssen. Mhm. Weil das sonst halt da im Wasser eben ja nicht so gut
klappt. Bisschen schwierig ist. Ja, genau. Kann man sich vorstellen. Genau. Frau Heyer, was passiert dann eigentlich? Bleiben die in der Straße von Gibraltar? Kommen dort auch die Jungen zur Welt? Oder wohin ziehen die Wale dann?
Also die Pottwale. Mhm. Die Pottwale, die leben nicht in der Straße von Gibraltar. Die ziehen nur durch. Mhm. Also die kommen vielleicht mal für eine Woche und dann ziehen sie aber weiter. Und wir wissen nie, ziehen sie ins Mittelmeer oder ziehen sie in den Atlantik. Sie sind einfach dann wieder da oder sie sind wieder weg. Wer aber bei uns lebt, das sind die Grindwale. Und die Grindwale sind 6 bis 8 Meter lang, also kleiner als die Pottwale. Und dann hat es auch 3 Arten von Delfinen. Und deshalb können wir eigentlich Jahr ein, Jahr aus allen Leuten Wale und Delfine zeigen, weil es residente Populationen haben, die eben immer da unten leben.
Also ganz viel gibt es zu erzählen zu den Walen. Dinge, die wir noch nie gehört haben. Das, was Sie gerade erzählt haben, Frau Heyer, war mir jetzt nicht bekannt. Also den Film auf YouTube sollte man sich sicherlich auf jeden Fall anschauen. Sie können weiter diskutieren hier mit uns, Ihre Erfahrungen, Erlebnisse schildern unter 0800 94 95 95 5 zur Frage Giganten der Meere. Warum sind Wale so faszinierend? Oder Sie schreiben uns einen Kommentar unter bayern2.de. Da kommt auch gerade noch eine Frage rein. Wann ist denn eine gute Zeit, um die Wale in der Straße von Gibraltar zu sehen? Und das geben wir gleich an Katharina Heyer, unseren Gast heute, Walschützerin. Hallo Frau Heyer, wann ist die beste Zeit, um in der Straße von Gibraltar sich die Wale mal wirklich auch anzuschauen?
Ja, also wir sind offen von Ende März bis Ende Oktober. Und was wir halt auch anbieten, sind eigentlich so Wal- und Delfin-Beobachtungswochen. Sie können eine ganze Woche nach Tarifa in die Ferien kommen und das ist nicht zu verwechseln mit Teneriffa. Mhm. Also wir sind in Tarifa im Süden von Spanien und während so einer Woche können Sie jeden Tag 2-mal mit uns rausfahren. Wenn das Wetter mal nicht klappt, also wenn es zu viel Wind hat, dann macht unser Meeresbiologe halt eben Ausflüge oder macht Vorträge. Es gibt eine sehr schöne Sanddüne da unten, es gibt sehr schöne Felsküstenwanderungen. Das alles kann man in einer Woche, in einer Ferienwoche erleben. Und wie gesagt, wir sind einfach da von Ende März bis Ende Oktober, fahren da täglich raus, wenn das Wetter es erlaubt. Und das sind dann nur so 2 Stunden Fahrten. Und ich bin eigentlich ganz stolz, sagen zu dürfen, dass wir 99% der Fahrten haben wir Sichtungen. Also sehen wir irgendwelche Tiere.
Die kennen Sie wahrscheinlich auch inzwischen alle mit Namen. Also es war zumindest so, wir haben ein Whale-Watching im Atlantik gemacht. Und das ist schon interessant, wenn man mit jemandem mitfährt, der da so seine Zöglinge dauernd erkennt. Geht Ihnen wahrscheinlich auch so.
Also die Grindwale, da kenne ich ganz viele, haben mir auch schon Namen gegeben, denn wir machen ja seit 18 Jahren auch Forschung. Und in der Forschung machen wir Walidentifikation. Also wir fotografieren die Walflossen und da merkt man ganz schnell, dass alle verschiedene Flossen haben. Wenn Sie bei uns auf die Homepage gehen, dann hat es dort ein Kästchen mit Patenschaften. Wenn Sie das anklicken, dann können Sie zum Beispiel Grindwale anklicken, Orcas oder was Sie dann möchten, auch Delfine. Und dort können Sie dann die verschiedenen Wale auch beobachten oder sehen.
Sich ansehen. Andreas Kern hat auch einen speziellen Wal, den er gerne mal sehen würde. Hallo Herr Kern, welcher ist das?
Grüß Gott. Ich grüße Sie. Ja, ich bin also Walfan und auch ein Pottwalfan. Mein Lieblingstier ist der Pottwal. Und mich hat seinerzeit beeindruckt, ich bin Jahrgang 65, Anfang der 70er Jahre, Hans Hass hat da seine Sendungen gehabt. Mhm. Und da hat er erzählt, die Begebenheit, wo er also das erste Foto von einem Pottwal gemacht hat, oder eines der ersten Unterwasserfotos, wie er also gemerkt hat, ein Pottwal schwimmt auf sein Schiff zu, er ist Hals über Kopf mit der Kamera reingesprungen und hat diesen Pottwal, der auf ihn zukommt, fotografiert. Und nur durch das Auslösen von dem Klick von der Kamera ist der Pottwal abgetaucht. Anscheinend so eher erschrocken oder irgendwas und ist dann weg. Das größte Raubtier der Welt überhaupt vor einer Kamera ist er dann weggetaucht.
Hm. Welchen Wal würden Sie gerne einmal direkt ins Auge blicken, Herr Kern?
Ja, Blauwal natürlich, Blauwal. Das größte Lebewesen, das es überhaupt gibt. Aber gibt es ja leider sehr wenig. Und ich weiß, es ist sehr wenig bekannt über die Routen. Und weil er ja 99% seines Lebens unter der Wasseroberfläche verbringt, also nicht so gesellig wie ein Pottwal, der gerne mal einen Kopf rausstreckt und rumschaut. Und Einzelgänger, soviel ich weiß, sind ja Blauwale. Also ist, glaube ich, sehr schwierig, einen Blauwal einmal zu sehen.
Frau Heyer, haben Sie schon mal einen gesehen?
Blauwal habe ich noch keinen gesehen. Nein, in der Straße von Gibraltar haben wir keine Blauwale. Mhm. Wir haben aber Finnwale. Und der Finnwal ist der nächstgrößere Verwandte vom Blauwal. Der Blauwal ist ja etwas über 30 Meter und der Finnwal kann bis zu 22 Meter. Also sind nochmals 10 Meter Unterschied. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie so in einem 16 Meter Boot drin sitzen und ein 22 Meter Finnwal zieht vorbei, ist das auch schon ganz schön beeindruckend.
Ja.
Also Herr Kern, vielleicht sollten Sie sich mit dem Finnwal begnügen fürs Erste. Wo müsste man denn eigentlich hin, wenn man einen Blauwal sehen will, Frau Heyer?
Die Blauwale, die sind, ich denke, vielleicht in Azoren glaube ich auch noch nicht. Mhm. Aber es hat bei San Diego weiter draußen, wie heißt das jetzt dort? Dort gibt es immer wieder Blauwale, die vorbeiziehen, ganz weit draußen, wirklich im Atlantik.
Herr Kern,
draußen.
Ich gehe jetzt gleich mal zu Veronika Kain. Bleiben Sie einfach dran, Herr Kern.
Ja, gerne,
die kann
ja
Ihnen weiterhelfen mit den Blauwalen. Hallo, Frau Kain.
Genau, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin Veronika Kain. Ich lebe seit 5 Jahren mit meinem Mann im Sommer auf den Azoren und im Winter wieder hier in München zum Skifahren. Und ich muss bestätigen, die Azoren sind ja ein wunderbarer Ort, gehören zu den Top 3 für Whale-Watching weltweit und dort kann man sogar zu Europa gehörend erleben, eben hauptsächlich April, Mai noch bis in den Juni rein, Blauwale, Finnwale und die Pottwale, die leben das ganze Jahr über da, die leben da auch mit ihren Jungen. Es gibt ganz viele Delfinarten, für Taucher ist es auch ein Eldorado, man kann eben von Mantas, Walhai, alle Hai- und Walarten erlebt man dort und man muss auch gar nicht ewig weit mit den Schiffen rausfahren, weil eben die Azoren, Sie fragen sich ja, wieso ist es hier so ganz nah in Europa, so dass dieser Fisch- und auch Wal- und Hai-Reichtum dort ist. Die Azoren sind ja die Gipfel des Atlantischen Grabens, also von Island aus nach Süden und dann kommen ja die Kanaren, wo die ihre Gesprächsteilnehmerin ja auch lebt. Und die Azoren sind sehr tief und dort gibt es eben ganz viel eben diese Kalmare, viel Futter einfach, die die Wale brauchen und deswegen findet man sie da dieses ganze Jahr. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein erhebendes Erlebnis jedes Mal wieder, wenn ich mit Familie, Freunden auch rausfahre, eben mit diesen kleinen Whale-Watching-Booten. Man wird so demütig und es ist einfach wunderschön.
Also Frau Kain, haben Sie denn tatsächlich auch einen Blauwal schon gesehen? Weil wir ja gerade gehört haben, dass die gar nicht so häufig auftauchen.
Doch, vor allen Dingen eben im April und Mai ziehen sie ja Richtung Norden wieder. Ja, genau, April und Mai ziehen sie durch. Und dann, also zweimal im Jahr, dann praktisch kommen sie da vorbei. Und es ist auch zu beobachten, sagen uns auch, also bekannte, befreundete Meeresforscher, dass sich auch sogar die Migration ändert. Wir haben, wie gesagt, im Juli und August sogar dieses Jahr noch Finnwale gesehen, gehört ja zur Familie der Blauwale, der zweitgrößte, was gar nicht typisch ist. Also man weiß nicht, liegt es am Futter, liegt es an der Wärme des Meeres, also auch da verändert sich das Verhalten ein bisschen. Das heißt, man kann sie sogar in den Sommer hinein, in den Frühsommer noch sehen.
Also auf den Azoren. Ja. Herr Kern, also auf die Azoren fahren.
Auf zu den Azoren, ja, danke schön.
Danke für Ihren Anruf.
Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Kern. Frau Kain, vielen Dank für die interessanten Informationen.
Gerne.
Ihnen auch einen schönen Tag. Ja. Frau Heyer, war das für Sie jetzt neu zu hören, dass auf den Azoren auch Blauwale zu finden sind?
Ja, also das aber eben nur eine gewisse Zeit. Mhm. Aufhalten tun sich die Pottwale vor allem ja dort.
Mhm.
Normalerweise sind natürlich die Bartenwale überhaupt unterwegs Richtung Nordpol oder eben auf der anderen Welthälfte Richtung Südpol, weil es dort sehr viel Nahrung gibt. Dort gibt es die großen Nahrungsketten, also sehr viel Plankton, sehr viel Krill und da ernähren sie sich ja den Sommer über, wo halt eben dieses Krill so aufkommt und dann sind sie aber, wenn die Nahrungsketten zusammenfallen im Winter, wenn es zum Beispiel eben am Nordpol kaum Licht hat, fallen ja die ganzen Nahrungsketten zusammen und dann ziehen die Finnwale oder eben auch Blauwale, ziehen dann eben wieder südlicher, dort in tropischere Gebiete und ich denke, auf diesem Weg kann man sie dann auf den Azoren sehen.
Hm, damit ist die Frage von Reinhold Meyer beantwortet. Herr Meyer, hallo. Sie wollten wissen, wie sich Wale ernähren, das haben wir gehört. Haben Sie noch eine Frage?
Ja, ich hätte noch, grüß Gott.
Hallo.
Leider ist meine Stimme auch sehr angegriffen. Das eine ist, wieso heißt der Walfisch Walfisch, obwohl er ein Säugetier ist. Und das andere ist mit die akustische Wasserverschmutzung, die praktisch eine Orientierungslosigkeit. Ich denke, die stranden einfach, weil da ein ungeheurer Lärm tobt da unten. Und man kann sich das als Mensch nicht vorstellen. Die haben ja total feines Gehör.
Frau Heyer, das hatten Sie eingangs ja auch schon gesagt, dass eine mögliche Ursache eben auch Militäraktionen unter Wasser sind, die Akustik für die Wale vollkommen undurchschaubar macht. Wir gehen dazu jetzt gleich noch mit zu Jutta Scholz. Frau Scholz, hallo. Ja. Sie haben auch schon viel Geduld mit uns gehabt. Sie haben schon lang warten müssen, aber das ist auch Ihr Thema.
Gerne doch, es ist so wichtig, das zu wissen, meine ich, dass also da Versuche gelaufen sind und das Greenpeace, die hatten hier gefilmt, diese Militärflotte sogar und das dokumentiert.
Meinen Sie das jetzt im Zusammenhang mit den Walen, die im Moment an der Nordsee stranden?
Das ist ja noch nicht bewiesen, woher das
genau.
kommt. Ne? Da muss noch geforscht werden. Nur vor über 20 Jahren schon hatte Greenpeace eine kleine Militärflotte der Russen damals eben gefilmt. Und auch die Versuche aufgefangen, dass die da also akustische Versuche gemacht hatten unter Wasser. Damals war es ja auch das amerikanisches Militär zum Beispiel mit Delfinen experimentierte, um die mit Sprengstoff einzusetzen, um Schiffe in die Luft zu sprengen oder auch die Russen eben auch damals mit den Robben, ja. Die benutzten halt gerne Robben, um sie für solche militärischen Einsätze abzurichten.
Also das ist das eine, die Intelligenz der Tiere militärisch zu nutzen, ein zweifelhaftes Vorhaben. Aber auf der anderen Seite, Frau Scholz, würde ich gerne nochmal auf den Punkt kommen, den Sie angesprochen haben und den auch Herr Meyer thematisiert hat, nämlich die Frage, wie orientieren sich Wale? Wir haben sie ja nicht nur singen hören, sondern wir wissen, dass sie sich über diese Gesänge auch verständigen, dass sie sich orientieren. Frau Heyer, wie wichtig ist es für die Wale, dass sie in diesem Zusammenhang möglichst viel Ruhe haben unter Wasser? Wie schnell sind die aus dem Tritt zu bringen?
Also sie sind sehr schnell aus dem Tritt zu bringen. Gerade das sehe ich in der Straße von Gibraltar, weil wir dort 300 große Frachtschiffe jeden Tag haben, die rein oder rausfahren. Also wir haben jetzt in der Straße von Gibraltar einen sehr hohen Lärmpegel. Und dort halten sich ja eben eigentlich Finnwale ziehen nur durch. Die halten sich nicht lange auf. Und Pottwale, die halten sich auf, weil es nahrungsreich ist, aber die leben nicht dort. Also die ziehen auch nur durch. Und unsere Grindwale oder Delfine, die ja auch in diesem Lärmpegel leben, die sind jetzt in den letzten Jahren, denke ich, einfach adaptierter aufgewachsen. Also die kennen inzwischen diesen Lärm, können damit umgehen und sind sich an diesen Lärm gewöhnt. Aber natürlich eine Militärdetonation, die dann Hirnblutungen verursacht, das dürfte auch bei uns nicht passieren. Da würden auch die Grindwale würden da stranden. Also das wäre ganz, ganz schlimm. Und manchmal machen eben auch mal marokkanische Militäruntersuche, also Militär haben da schon Detonationen losgelassen und dann waren sie sehr beunruhigt, die Tiere. Also das merkt man, wenn das Militär unter Wasser, die Marine irgendwo welche Versuche macht und da sind schon die meisten Strandungen sind auf solche Lärmpegel zurückzuführen.
Damit gehen wir zu Johannes Schmidt, Reinhold Meyer und Jutta Scholz verabschieden wir hier im Tagesgespräch, das sich heute um die Wale dreht. Hallo Herr Schmidt, grüß Gott.
Hallo, grüß Sie Gott. Ja, also ich habe auch mal ein sehr wunderbares Erlebnis gehabt auf der Küste von Nova Scotia, das ist also vor der kanadischen Ostküste. Ich war mit einem Freund draußen beim Fischen, mit einem Boot, vielleicht so 6-7 Meter groß war das. Und wir haben gefischt und auf einmal waren die Fische weg, keiner hat mir angebissen. Und auf einmal waren das Blasen der Wale zu sehen und dann sind die zu dritt waren die, also zwei große und ein kleinerer, links, rechts an unserem Boot vorbei und die Schwanzflosse in der Höhe, also das ist gigantisch. wenn man das sieht. Und auf der einen Seite der eine Wal, vor dem war eben auch dieses Auge zu sehen. Mhm. Und das kam mir so vor, als würde der mir quasi so zublinzeln, irgendwie so.
Haben wir da deine Fisch weggefressen?
Ja, also das war wirklich so, na, du kleiner da in deinem Boot, du kleiner Mensch, so irgendwie. Ne? Und also wirklich ganz faszinierende Tiere. Und erinnert mich auch zum Beispiel auch auf Landlebewesen an die Elefanten. Ne? Mhm. Das sind ja für mich so die größten Säuger, die wir auf Land haben. Und für mich sind es die Wale im Meer. Mhm. Aber eine Sache, die mir bei diesem Thema irgendwie so ein bisschen aufstößt, ist, dass jetzt da Wale stranden und wir machen hier ein Mordsaufhebens und haben Mitleid mit den Tieren, wie kann man die retten, und vergessen aber, dass ja hier, weiß Gott, wie viele Zigtausende jedes Jahr in den Meeren jämmerlich sterben, weil sie in irgendwelchen Treibnetzen hängen bleiben. Na, oder wir gehen dann bedenkenlos wieder in den Supermarkt, kaufen uns irgendwie Thunfisch aus der Dose und da sind auch möglicherweise Delfinfleisch, sonstiges mitverarbeitet. Und also, dass wir da diese Kausalitäten nicht herstellen können und eben nur einseitig Mitleid jetzt haben mit dem haben, aber in dem großen Stile, wo wir ja was tun könnten, durch vernünftige Befischung, durch Einschränkung der Industriebefischung und so weiter, wäre auch natürlich eine Sache, die nötig wäre. Ne? Mhm. Und die Sache mit dem Radar ist ja belegt mittlerweile. Es gibt ja auch eine Studie, wurde also hier bei N24 wurde das ja neuere Studie belegt, dass also dieses Sonar, dieses Radar des Militärs damit was zu tun hat. Und wenn hier natürlich sehr, sehr hohe Lautstärken für die Wale jetzt unter Wasser stattfinden, dann schaut es ja so aus, und wenn man sich die Bilder von diesen gestrandeten Walen, wenn das viele sind, anschaut, wie eine Flucht aus dem Wasser aus. Ne? Also würden die wirklich aus dem Wasser flüchten an Land, nur an Land können sie halt eben leider auch nicht überleben. Und
Herr
dabei Schmidt, für mich
ganz,
noch eine Frage, die zum Beispiel auch für das Erkunden von Fischschwärmen durch die großen Fischflotten wird ja auch Radar eingesetzt. Da wäre für mich die Frage, ob auch dieses Radar möglicherweise eine Wirkung auf die Wale hat. Ne?
Frau Heyer, ist das so?
Das glaube ich jetzt weniger, aber dieses Fischen mit Radar, das befürwortet natürlich die ganze Fischerei. Ja. Und die Überfischung, das, was heute ja leider passiert, es sterben jedes Jahr irgendwelche Fischarten aus. Da sollte halt wirklich sich wirklich jeder überlegen, wenn er Fisch schon verzehren will, dass er das halt von Zuchtfischen macht und nicht von freilebenden Fischen. Eine große Gefahr ist eben aber auch die ganze Polyester, ganze Plastik, was da im Meer landet. Also man hat in unserer Gegend unten einen Pottwal gefunden, der hatte riesige Mengen von Plastik, fast so von einer Plastikplantage, so von diesen Gärtnereien, das muss im Meer gelandet sein. Und das hat er dann verschluckt und ist daran auch gestorben. Also man findet immer mehr Plastik in den Mögen von gestorbenen Tieren. Und das ist auch ganz, ganz arg. Also man soll wirklich, sollte man darauf achten, wohin wandert dann der ganze Plastik, Abfall, dass der nicht in den Meeren landet. Mhm. Das ist eine ganz große Gefahr.
Herr Schmidt, vielen Dank für die interessanten Eindrücke, die Sie uns noch geschildert haben. Ja. Danke nach Sie. Wiederhören. Damit gehen wir zu Dieter Sundinger in Limburg. Hallo, Herr Sundinger.
Sundinger.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
So, was mich eigentlich ärgert, dass immer noch Wale gefangen werden zu wissenschaftlichen Zwecken.
Mhm. Da sprechen Sie die Japaner an.
Machen, glaube ich, die Japaner.
Genau, da sprechen Sie die Japaner an.
Weiß ich jetzt nicht genau, ob die nicht auch so.
Ja, es gibt noch einige, ja, auch die Dänen natürlich, wenn sie die ganzen Grindwale abschlachten auf den Färöerinseln, das ist eine ganz, ganz böse Art. Das ist, das ist halt einfach Kultur dort, aber das ist natürlich ganz arg. Und schlimm ist eigentlich, dass die Japaner immer noch sehr großen Walfang betreiben unter dem Deckmantel der Forschung.
Das ist schon über 20 Jahre so.
Ja, aber da ist jetzt gerade Sie Shepard sehr, sehr stark dabei, dass halt auch immer wieder versuchen, dort diesen Schiffen halt zu begegnen und die anzugehen. Und das kann man auch nur unterstützen, dass also Sea Shepherd immer wieder die Mittel hat, dass sie gegen diesen Walfang, diesen also diesen Forschungswalfang, dass ja, der ja gar keiner ist, dass er einfach nur ein Deckmantel ist, dass man das da unterstützt.
Kann man denn auch an den Walen forschen, wenn man sie nicht tötet, Frau Heyer? Das ist ja die andere Frage. Das ist übrigens auch eine Frage, die heute Abend nach 18 Uhr in IQ, in unserem Wissenschaftsmagazin, noch in einem Interview geklärt werden soll. Aber vielleicht von Ihnen vorab schon eine Einschätzung, Frau Heyer.
Also man könnte sie mit Radiosendern versehen, dass man zum Beispiel, wurde das an einem Pottwal gemacht und, oder mit einer Fotokamera, und da konnte dann gemessen werden, dass der bis zu 3000 Meter abgetaucht ist. So kann man schon auch forschen, dass man die Wale benutzt. Wir machen das ganz bewusst nicht. Ich möchte nichts an einem Wal befestigen, denn es hinterlässt immer wieder Narben und kleine Verletzungen. Wir haben einen Grindwal in der Straße von Gibraltar, da sieht man noch ganz klar, wo mal so ein Sender gehaftet hat, und der wurde unsauber angebracht, ist dann abgefallen, aber eben nicht sauber, und er hat jetzt eine böse Narbe eigentlich. Also es ist dafür und dawider. Wenn man halt wirklich etwas erforschen will, könnte man das so machen, aber man muss also ganz sicher nicht Wale töten.
Elisabeth Seidler in Zorneding hat das Tagesgespräch angerufen. Frau Seidler, grüß Gott.
Seide, Nadja. Ja, grüß also Gott. Es ist ja schon sehr viel Schönes gesagt hat. Und ich bin vor einigen Jahren, sind wir in Nordschottland auf die Hebriden mit einem relativ kleinen Boot. Und plötzlich tauchten da mindestens 8 Wale um, wie wenn sie uns ein Zirkus davor führen. Also es war, sie tanzen uns, und die Puste war ja ganz schön intensiv. Und also es war wunderbar. Leider, ich bin ja ein Landmensch, nicht gewusst, es waren sehr, sehr große Tiere. Ich weiß leider nicht, welche Art es waren. Und das zweite negative Beispiel, ich war in Anfang der 60er Jahren, weil meine Tochter in Amerika lebt, im kleinsten Bundesstaat Rhode Island, und da ist vorgelang zwei schöne Inseln, Black Island, und ich habe ganz mühsam endlich eine verborgene Treppe oder Weg gefunden, da von der Steilküste runter, bin da stundenlang allein, und plötzlich lag vor mir, also ich bin riesig erschrocken, ein rieses, schon angewiesenes Tier, und es muss sich um einen kleinen Wal gehandelt haben.
Also das waren Ihre Begegnungen mit Walen. Vielleicht können wir klären, was Sie in Nordschottland gesehen haben. Eine Gruppe von 8 Walen, was könnte das gewesen sein,
Frau Heyer? Die waren riesig groß. Also ich habe ja öfter mal Bilder und so, oder mal so.
Also Sie meinen, vielleicht bevor die Sendezeit zu Ende ist, Frau Seidler, sollten wir Frau Heyer noch schnell die Möglichkeit geben, Ihnen vielleicht einen Tipp mitzugeben, was das gewesen sein könnte.
Also da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das Bartenwale oder Zahnwale waren. Der größte Zahnwal wäre ja der Pottwal. Vielleicht waren es auch Buckelwale, die da vorbeigezogen sind. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Es könnten verschiedene Bright Whales, ich weiß nicht, was Sie da gesehen haben, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Aber das zeigt auch, welche große Vielfalt es in diesem Bereich gibt. Frau Heyer, bevor unsere Sendung zu Ende geht, wir alle haben natürlich diese Bilder jetzt auch von den toten Walen im Kopf. Denken Sie, es wird sich zweifelsfrei klären lassen, warum so viele Wale da im Moment an der Nordsee stranden?
Ich hoffe sehr, dass da also Forscher oder Veterinäre da sind, die das untersuchen können, denn das wäre schon interessant. Es ist ja auch komisch, dass es alles die Jungwale waren. Bei den Jungwalen halten sich ja immer auch Mütter oder Väter auf, also größere Wale, und die sind nicht gestrandet. Ob da irgendwie ein Lärmpegel war, der vor allem bis zu den jungen Hirnen gereicht hat und nicht die großen, es wäre schon schön, wenn Sie das aufklären würden. Also es würde mich auch sehr, sehr interessieren.
Wann geht es für Sie zurück zu den Walen, zurück aus Bern
ans Meer? Mitte März geht es wieder zurück. Was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen möchte, sind die Orcas. Wir haben im Juli und August haben wir auch viele Orcas, und die können beobachtet werden, wie sie die Thunfische fressen. Also das ist auch wieder nochmals fast eine Geschichte für sich.
Für die wir jetzt leider keine Zeit mehr haben, Frau Heyer. Aber vielleicht kann es der ein oder andere mal persönlich erleben. Ihnen herzlichen Dank für die vielen tollen Eindrücke, die Sie uns in dieser Sendung vermittelt haben. Das war die Walschützerin Katharina Heyer heute im Tagesgespräch. Gespräch zum Thema Giganten der Meere. Warum sind Wale so faszinierend? Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen hier im Tagesgespräch auf Bayern 2 und im Fernsehen in ARD Alpha. Für heute verabschiedet sich Stefanie Heinzeller.